Ja, wir werden gleich ein paar Worte hören, die uns der Herr sagen will. Und ich denke, es ist gut, wenn wir davor einmal beten. Bleib ruhig dazu sitzen. Ich möchte einfach nochmal beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass dein Wort perfekt ist, Herr. Dafür, dass du noch redest, Herr. Dass noch Gnadenzeit ist, Herr. Wir wollen dich bitten auch, dass du heute Morgen einfach redest, Herr. Dass du uns Sachen wegnimmst, die uns vielleicht ablenken, dass du ja einfach hier bist. Dafür wollen wir dir Danke sagen, Herr. Möge dir alles zur Ehre dienen, Herr. Amen. Ja, also wir haben schon beim Missionsgebet gehört, es gibt Christen, denen geht es nicht so gut wie uns. Es gibt Christen, die haben es nicht leicht, ihren Glauben auszuleben. Und es ist ein großes Vorrecht, dass du dich heute Morgen hier befindest, dass du die Freiheit hast, hierher zu kommen, dass du nicht Angst haben musst um dein Leben im Nachhinein, wenn du die Versammlung verlässt. Das ist nicht selbstverständlich. In vielen Ländern ist es tatsächlich so, dass die Menschen Angst haben müssen. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Für uns Europäer ist es das ja irgendwo. Aber es ist nicht für alle Menschen so. Und das war auch in der Vergangenheit schon so. Also in der Vergangenheit sieht man auch sehr oft in der Bibel, haben Menschen Probleme gehabt, große und massive Probleme, wenn sie wirklich einfach nur sich treffen wollten und über Gott, ihren Gott, sich unterhalten wollten. Und heute Morgen geht es auch um jemanden, der genau in dieser Situation steckte, der nicht diese Freiheit genießen konnte. Und ich frage einfach mal, vielleicht kommt ihr ja auf diesen Mann. Habt ihr eine Idee, um wen es heute Morgen denn gehen kann, der nicht in Freiheit seinen Glauben ausleben konnte, so wie wir? Also ist es im Alten Testament, um das Ganze noch ein bisschen einzugrenzen? Ich habe Zeit. Daniel? Ja, genau, Daniel, richtig. Gut getroffen. Genau, Daniel. Also wir wollen uns heute mal den Text angucken, der im Daniel steht, und zwar im Kapitel 1. Genau, im Kapitel 1, das komplette Kapitel. Und ich werde auch das als Folie anzeigen, aber ich finde es viel besser, wenn ihr eure Bibeln rausholt und in euren Bibeln das liest, weil es persönlicher ist, weil ihr euch besser daran orientieren könnt dann auch. Ich schalte dann immer weiter. Also wir lesen das ganze Kapitel. Also Daniel Kapitel 1, die Verse 1 bis 22. Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichen Samen von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen. Und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsasar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaja Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speisen und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen. Aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Ich denke mal, die Geschichte ist bekannt. Daniel ist ein sehr beliebtes Buch, ein Buch, was in unsere Zeit auch sehr gut reinpasst, weil man einfach eine persönliche Beziehung wahrnimmt, die Daniel zu Gott hatte. Und es ist ein langer Text, lange Verse jeweils, aber es ist doch vom Inhalt doch überschaubar. Man sieht hier 4 junge Männer, sie wurden verschleppt, ihre Heimat wurde erobert von den Babyloniern und sie sind jetzt im fernen Osten in Babylon und dort mussten sie dienen am Königshof vom Nebukadnezar. Und da erleben sie Verschiedenes. So könnte man das auch betiteln. Aber es ist zu kurz natürlich. Dieser Text ist sehr reich am geistlichen Reichtum. Und es ist ein Text, der sich lohnt. Und diesen Text wollen wir halt heute Morgen noch mal ein bisschen genauer angucken. Und mir geht es so, und ich denke, das ist auch immer wichtig, dass dieser Text besser verstanden wird, wenn man die Geschichte drumherum sieht. Wenn man sieht, was wirklich zu der Zeit aktuell war, was auch Daniel vielleicht beschäftigte, was auch Nebukadnezar beschäftigte. Und deswegen habe ich uns mal noch eine Karte mitgebracht. Ja, also vor den Babyloniern und den Ägyptern haben die Assyrer geherrscht. Also das Assyrische Reich war ja das erste Weltreich, was es gab. Und diese Geschichte von Daniel, die findet statt im Mai, im Jahre 605 vor Christus. Man weiß das relativ genau, weil das in den Keilschriften von Nebukadnezar selbst auch festgehalten wurde alles. Und das Assyrische Reich ist ein riesiges Reich gewesen. Und sie waren sehr kriegerisch. Und es war ein eroberisches Volk. Und das Ägyptische Reich war ein sehr altes Reich, ein Reich, was zwar kein Weltreich war, aber auch schon sehr alt und etabliert. Und der Vater von Nebukadnezar, der hieß Nabopolassar. Und dieser Mann, der hat gegen die Assyrer in seiner Heimat in Chaldea gewonnen. Tatsächlich hat ein Aufstand angefangen und hat gewonnen. Und das war das erste Mal, dass die Assyrer eine Schlacht überhaupt verloren hatten. Und das hat er geschafft mit den Medern. Und er hat aber nicht da aufgehört, seine Heimat zu befreien, sondern er hat die Assyrer komplett vertrieben und zerstört auch. Das ganze Weltreich wurde zerstört. Er hat dann irgendwann Ninive eingenommen und ist zurück nach Babylon, zu seiner Heimat gekehrt und hat dort regiert. Dann kam aber Nebukadnezar. Sein Sohn, der hat den Krieg weitergeführt. Er hat die Eroberung gestartet und hat gegen Ägypten Krieg geführt und hat die Ägypter auch geschlagen. Und als er in der größten Schlacht, die es jemals auf der Erde gab, gewonnen hat gegen die Ägypter, ist sein Vater in der Heimat verstorben. Also Nabopolassar ist verstorben und so ist dann ganz schnell Nebukadnezar wieder zurückgeritten, um sein Königreich zu sichern, um es zu festigen. Sonst würde das alles im Chaos versinken. Und ein Feldherr von Nebukadnezar selbst wurde dann losgeschickt, um Jerusalem nochmal klarzumachen, wer jetzt der neue Chef ist. Und davor waren es ja die Ägypter. Ich möchte mal die Grafik zeigen. Die Ägypter waren letztendlich die Herrscher über das Königreich Juda, ja, über Israel, wie es hier genannt wird auch nochmal. Obwohl es ja eigentlich nicht mehr Israel ist, aber auch, selbst in den Schriften von Nebukadnezar ist Israel trotz seiner Nicht-Existenz immer noch Israel. Das finde ich spannend. Also ja, das ist eine sehr bewegende Zeit, eine Zeit, wo es wirklich viel Krieg gab und die schlimm war. Und ja, jetzt hat dieser Jojakim ja geherrscht irgendwo in im Juda, im Königreich Juda. Jedoch lesen wir im Vers 2, dass Gott Jojakim in die Hand von Nebukadnezar gab. Also letztendlich war es bestimmt, dass Nebukadnezar das Königreich Juda auch übernimmt, dass es weiterhin ein Vasallenstaat bleibt, dass es nicht die Freiheit hat und sich entfalten kann, wie es will, sondern es ist jetzt neu versklavt unter Babylon und oder unter den Babyloniern. Und dennoch sehen wir hier was ganz Wichtiges im Vers 2. Gott gab Jojakim in die Hand. Es war nicht die Fähigkeit des großen Nebukadnezars. Er bestimmte, dass die Assyrer die Macht hatten, die sie hatten. Er bestimmte, dass sie fielen und er bestimmte jetzt dieses neue Weltreich. Es ist Gott, der die Weltgeschichte in der Hand hält. Und das ist ganz wichtig, weil in diesem ganzen Kapitel, auch in dem ganzen Buch Daniel, sehen wir tatsächlich, ja, Daniel wirkt irgendwo, er ist treuer Diener, aber Gott ist auch treu und er ist der Protagonist in diesem ersten Kapitel, finde ich. Und das sieht man immer zwischen den Versen. Und ja, es war so, dass diese Herrschaft neu war und gesichert werden musste. Und warum gab jetzt der Herr Jojakim in die Hand von diesem schlimmen, ja, Tyrannen? Weil Jojakim selbst sehr böse war. Er hat Uriah getötet, er hat irgendwo Gott verfolgt, er wollte Jeremia töten lassen. Es war ein König, der wirklich Götzendienst getrieben hat und das war furchtbar. Also in den Augen Gottes ein Spott, eine Lästerung. Und Gott lässt sich nicht verspotten. Und so hat er hier einen Schlussstrich gezogen. Er hatte es auch durch Jeremia ihm prophezeit, ihm gesagt, dass das eintreten wird, wenn er nicht umkehrt. Und so ist es dann passiert. Und es ist auch gut so, dass es passiert ist. Denn unser Gott lässt sich nicht verspotten und er lenkt die Wege. Das wird einfach nochmal hier sichtbar. Aber das ist soweit die Geschichte. Ja? Und lasst uns jetzt mal in unseren Ereignissen hier schauen, die in der Bibel festgehalten sind. Hier sehen wir jetzt vier junge Männer. Wie alt sie waren, können wir ganz schlecht sagen. Man nimmt an, von 14 Jahren bis 20. In diesem Rahmen bewegen sie sich. Wie alt sie genau sind, sagt uns die Bibel nicht und wissen wir nicht. Auf jeden Fall jung und unerfahren. Sie waren adeliger Herkunft, sogar königlicher Herkunft wird angenommen. Und ja, sie waren schön vom Ansehen. Sie waren nicht Dummköpfe, sondern sie waren wirklich auch intelligente Menschen. Und diese Menschen, die wurden jetzt ihrer Heimat entrissen. Sie wurden 900 Kilometer weit weg verschleppt. Und da gab es noch keine Hauptstraßen. Das war ein Feldweg vielleicht im besten Sinne der Sache. Also von Jerusalem nach Babylon sind es 900 Kilometer. Und das war eine lange, lange Strecke. Und wer so eine Strecke hinter sich hat und einem so riesigen Herrn irgendwo unterliegt, der kann sich verabschieden mit seiner Vergangenheit. Da gibt es kein Zurück mehr. Weil so eine lange Strecke schafft man eigentlich nicht mehr, zweimal im Leben damals. Und es war eine Situation, die sehr unschön war für diese jungen Männer. Und es gab noch eine weitere Sache, die unschön war. Sie hatten ja Namen, sie hatten jüdische Namen, die auch Gott ehrten. Jetzt bekamen sie neue Namen. Ich lese noch mal vor, wie sie hießen. Sie hießen jetzt nicht mehr Daniel, Hanania, Misael und Asaja, sondern jetzt hießen sie Belsasar, Sadrach, Mesach und Abednego. Und das waren alles Namen, die eine Schande für die Juden waren. Warum? Weil sie den Gott Marduk verehrten in ihren Namen. Und das ist schon eine schlimme Sache. Also es ist ein Unterschied, ob man von Waldemar Paul heißt zum Beispiel oder ob man da auch noch einen fremden Gott, der nicht existiert, woran man nicht glaubt, ehrt. Ja, also es war ein Problem, würde ich mal sagen. Also keiner von uns würde das mögen. Und dennoch sehen wir aber keinen Widerstand. Die vier jungen Männer, sie haben die Namen geändert bekommen und haben nichts dagegen unternommen. Sie haben das so akzeptiert und über sich ergehen lassen. Und das ist das erste Mal, wo wir sehen, dass diese vier doch gehorsam sind, dass sie Gott gehorsam sind. Wieso? Weil Gott sagt, dass wir uns der Ordnung, die er festlegt, der Obrigkeit unterordnen sollen. Und das haben sie auch gemacht. Und es betrifft ja nicht ihr geistliches Leben, diese Unterordnung, sondern es ist ein Zustand, in dem sie leben. Den sollten sie auch so akzeptieren. Ja? Selbst ein Nebukadnezar, habe ich ja gesagt, wurde eingesetzt von Gott. Aber sie haben nicht alles akzeptiert. Wir sollen ja die Obrigkeit akzeptieren und uns unterordnen, aber nicht, wenn wir darunter geistlich leiden, wenn wir darunter unseren Glauben nicht ausleben können. Und so sehen wir jetzt das erste Mal, dass Daniel in Aktion tritt. Und das finde ich sehr spannend und bemerkenswert. Zunächst einmal, zu wem ist Daniel gegangen? Zu dem obersten Kämmerer Aspenas, steht ja in der Bibel. Und der oberste Kämmerer, nur um das vor unsere Augen vielleicht zu führen, war der oberste Kämmerer von einem Reich, was 2.500 Kilometer lang war. Also ein riesiges Reich. Ein Reich, wie es davor nicht existiert hat. Er war ähnlich zu sehen wie vielleicht ein Minister von Trump, von der Geografie her. Ja, also ein sehr hochgestellter Mensch, um es in unsere Zeit zu holen. Und zu diesem hochgestellten Mensch, wo man nicht weiß, ob er durch Fleiß seine Stellung erreicht hat oder durch Vererbung, aber er wusste genau, dass er diesen Posten, dass er eine hohe Verantwortung trug. Und Daniel ist trotzdem zu ihm gegangen. Und er hat ihm gesagt, dass er diese Nahrung nicht zu sich nehmen möchte und auch den guten Wein nicht. Und nochmal in Erinnerung rufen möchte ich, dass der König selbst ja dieses Essen gegessen hat. Das war also ein Gourmet-Essen. Die Menschen hatten normalerweise Schwierigkeiten, an gutes Essen ranzukommen. Und hier aus der Sicht des Kämmerers ist das eine Unverschämtheit eigentlich. Dass Daniel, was der Daniel da sagt, das Essen ist nicht gut genug für mich, was du hast. Das wurde zwar von 2.500 Kilometern Reich her ausgelesen, nur das Beste geholt, von den besten Köchen zubereitet, aber es ist nicht gut genug für mich. Also da würde man jetzt erwarten, dass der Kämmerer kurzen Prozess mit Daniel macht, weil das einfach eine Unverschämtheit ist. Er hat keine Erfahrung, Daniel, er ist ein Sklave, er ist ein Fremder im Land von diesem Kämmerer, ja. Und Daniel wagt es trotzdem, diesen Schritt zu gehen. Und er hatte natürlich keinen so abwegigen Grund. Natürlich war das Essen eine Ehre, aber es war höchstwahrscheinlich ja Opferfleisch, wie wir wissen. Und da war Daniel so treu in diesem Punkt, dass er sein Leben riskiert hat, um ein kleines Gesetz Gottes einzuhalten. Ja, es ist ja nicht, du sollst nicht töten, was er da eingehalten hat, sondern ja, verunreinige dich nicht mit Opferfleisch. Und das ist heftig, wie Daniel sein Leben riskiert für so eine Lappalie. Also ich weiß nicht, ob wir das machen würden. Ich zweifle es an, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das machen würde. In so einem kleinen Schritt mein Leben riskieren. Ob ich so gehorsam wäre, weiß ich nicht. Und das zeigt uns, wer Daniel ist oder was Daniel auch wirklich bewegt. Wie sehr er Gott liebt. Und wir alle, denke ich mal, sind doch kreative Menschen, wenn es um Ausreden geht. Wir alle könnten noch Ausreden erfinden, wie, ja, Gott, hierfür möchte ich jetzt nicht mein Leben riskieren. ich benutze mich doch woanders, mach mich doch stark, damit ich dem Mitgefangenen ein Zeugnis bin, oder ja, ich werde es woanders beweisen, dass ich dir treu bin, ja. Und in dem Punkt bitte ich dich um Verzeihung. Also so ähnlich hätte doch Daniel denken können, aber das hat er nicht. Er war penibel, er war kleinig, könnte man sagen. Und ich möchte uns einen Bibelvers mal zeigen, den ich sehr aufschlussreich finde. Der steht im Lukas Kapitel 16, den Vers 10. Oder den Vers, ja doch, 10. Mhm. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und ja, diesen Vers, den gab es ja damals noch nicht, aber den hat Daniel sehr, sehr gut erfüllt. Also er war in dieser Stelle, im ersten Kapitel, kann man sagen, ihm wirklich in einer Kleinigkeit sehr treu Gott gegenüber. Und wir sehen in dem ganzen Buch Daniel, äußert sich diese Treue von Daniel, konsequent geht es durch, wie ein roter Faden. Er ist in großen Dingen auch treu und beweist es vor dem ganzen Land immer und immer wieder, wer Gott für ihn ist und dass er Gott an erster Stelle hat in seinem Leben. Und somit erfüllt er auch die Schrift, die in Zukunft dann von Daniel aus gesehen geschrieben wurde. Und ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, erfülle ich denn diese Schrift? Erfülle ich, dass ich im Geringen treu bin? Weil im Großen treu, ja, du sollst nicht töten, okay, damit haben wir vielleicht nicht unsere Schwierigkeiten, hoffe ich zumindest. Aber in den geringen Sachen, da denke ich mal, müssen wir alle wachsen und lernen, Gott treu zu sein. Und solche Gebote, die wir schon kennen, Ehre Vater und Mutter, sind nicht populär bei Christen. Sie sind nicht gerne gehört, weil es uns alle irgendwo manchmal unser Misslingen vor Augen führt, unsere ja Enttäuschungen. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es in der Bibel. Wir alle sind, denke ich mal, irgendwo emotional. Und in dem Moment, wo dann doch wir vielleicht die Emotionen nicht reagieren lassen sollten oder explodieren lassen sollten, kommen sie hoch. Und wir sagen Dinge dem anderen, die nicht richtig sind, die aus Emotionen heraus vielleicht geschehen. Und wir sollen ihn lieben, wir uns selbst. Und wir selbst, wir würden das nicht wollen, angeschrien zu werden. Wir würden das nicht wollen, schlecht behandelt zu werden. Oder schlecht über den anderen zu reden zu wollen. Ja. Und das sind diese geringen Dinge. Oder vergebt einander. Es steht nicht, wenn ihr könnt, sondern vergebt einander. Und das sind Gebote, die Gott uns gibt, wo wir alle, denke ich mal, immer wieder dran scheitern. Doch wir sollen treu sein in diesen geringen Sachen. Und nicht alle von den Sachen sind unbedingt gering, die ich genannt habe. Aber dennoch sind es Sachen, wo wir treu sein sollen. Und ich weiß, wir Christen, und ich schließe mich da absolut mit ein, wir springen eher darauf an, wenn von der Kanzel jetzt endlich mal was Neues kommt, wenn ein neuer Gedanke kommt. Mensch, diesen Gedanken, den hatte ich noch nicht, den finde ich jetzt spannend, der spricht mich heute an. Ja, oder das Bild, was gezeigt wurde, das passt doch super zu diesem Beispiel. Darauf springen wir an. Wisst ihr, warum wir darauf anspringen? Weil wir sehr ungern hören, dass wir im Geringen treu sein sollen, weil wir ungern hören die alte Wahrheit, die wir schon kennen und nicht erfüllen. Das ist die Schwierigkeit. Und wir müssen es nicht nur hören, sondern wir müssen es tun. Und deswegen möchte ich heute nicht irgendwie eine neue Theologie euch sagen oder neue Gedanken haben, sondern ich möchte euch vielmehr sagen, hier werden so viele Predigten gepredigt während des Jahres. Und so viel Wahrheit aus der Bibel wird hier gepredigt. Und es ist wichtig, erstmal das zu tun und nicht nur sich rauszupicken, was man möchte. Und hier sehen wir, hat das Daniel auch gemacht. Er war treu im Geringen. Daniel hat gehorcht. Ich weiß, Gehorsam ist nicht ein modernes Wort. Es ist ein unschönes Wort irgendwo, weil es mit Züchtigung und mit Regeln zu tun hat. Aber Gottes Wesenszug ist es, Gehorsam. Wir sehen, dass Jesus Christus seinem Vater gegenüber absolut gehorsam war. Er war Gott, er hätte doch machen können, was er wolle, aber hat er nicht. Er war gehorsam. Und wir sind Christen, wir sind seine Nachfolger, also müssen wir auch ihm gehorchen. Sonst sind wir schlechte Nachfolger. Gott greift ein. Wie gesagt, aus der Haltung oder aus der menschlichen Sicht eines Kämmerers, eines Ministers, Hochgestellten, der sich nichts von seinen kleinen Dienern sagen lässt, ist dies ein Wunder, was hier danach geschieht. Der Kämmerer wird von Gott gelenkt. Er reagiert nicht menschlich. Das ist schon das erste Wunder in diesem Kapitel, dass der Kämmerer Barmherzigkeit und Gnade gegenüber Daniel empfindet. Und das ist ein Wunder. Normalerweise wäre es anders gekommen. Und dennoch endet hier nicht diese Geschichte, weil es ist ja schon bemerkenswert, was Daniel geleistet hat, irgendwo, wie treu er auch war. Es endet nicht hier. Nein, jetzt kommt irgendwo etwas Neues rein. Der Teufel greift ein. Es kommt eine Ausrede, die sehr, sehr schlau ist, vom Kämmerer. Und er sagt, Daniel, ja, Daniel, du willst deinem Gott gehorchen. Ich bin dir barmherzig, ich bin dir gnädig, ich möchte dir auch irgendwo Gutes tun. Sehen wir aber, du wirst schuldig, wenn ich geköpft werde. Weil damals war es so, wenn der Auftrag vom König nicht erfüllt wurde, beendet dann man seinen Dienst und ein anderer kam an dessen Stelle. Und das wusste der Kämmerer. Er hatte nicht umsonst diese Position. Und er sagt ihm, willst du wirklich schuldig sein an meinem Tod, wenn ich jetzt dir diesen Gefallen mache und du darfst dann Gemüse essen anstatt Fleisch und Wasser anstatt Wein trinken? Willst du wirklich schuldig sein daran, dass ich sterbe? Und hier könnte man doch sagen, warum? Warum geht der Daniel noch einen Schritt weiter? Warum gehorcht er trotzdem Gott? Also hier wäre es die absolute normale Reaktion zu sagen, ja, Gott, ich habe mein Bestes getan, ich habe mein Leben für dich riskiert, ich war dir treu und ich bin weit weg von meiner Heimat. Er ist unreif, wie gesagt, er ist noch jung, unerfahren, nicht unreif. Und er benutzt diese Ausreden nicht. Nein, er ist penibel. Er will Gott gefallen. Er verabscheut irgendwo diesen billigen Kompromiss der Daniel. Und er riskiert erneut sein Leben und gibt nicht auf. Und er könnte ja auch sagen, ja, du sollst nicht töten, steht in deinem Gebot. Und irgendwo töte ich ja indirekt, wenn ich jetzt doch deinem Gebot nachgehe, dem kleineren Gebot, dass ich nicht Opferfleisch essen soll. Doch Daniel macht das nicht. Er gibt dieser Gedankenwelt keinen Freiraum, sondern wir lesen, dass Daniel Gott Freiraum gibt, dass Daniel die Möglichkeit gibt, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott weiterhin seinen Namen verherrlicht und groß macht. Und das finde ich so bemerkenswert und auch ein großes Vorbild einfach für uns Christen, wie Daniel hier reagiert. Und wie kann er so reagieren, ist meine Frage. Und es ist die ganze Zeit, wird im Buch Daniel einfach auf diese Beziehung hingewiesen, die Daniel hatte mit Gott. Und ich denke, das ist der Schlüssel dazu. Er war ein gläubiger Mensch, der mit Gott geredet hat, der gebetet hat. Und wir wissen ja, im Alten Testament gab es noch nicht permanent die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das macht diese Leistung, sage ich mal, und die Treue umso größer in meinen Augen. Und ja, Daniel vertraut Gott. Er vertraut, dass er in der Ferne, weit weg von seiner Heimat handeln kann. Dass Gott immer noch die Oberhand hat und nicht Nebukadnezar und auch nicht dieser hochgestellte Kämmerer. Darauf vertraut Daniel. Und das ist bemerkenswert, wie Daniel hier reagiert. Wir alle wissen, Fleisch schmeckt einmal gut, vielleicht nicht allen, mir schon. Es hat viele Nährstoffe, es ist kalorienreich, Gemüse ist nicht so kalorienreich, schmeckt auch gut. Aber der Mensch, wenn er keine Fette zu sich nimmt, stirbt irgendwann, das wissen wir. Und man ist schlecht ernährt, man hat weniger Energie, wenn man nur sich von Gemüse ernährt. Und dennoch hat Daniel diesen Vorschlag gemacht, 10 Tage nur Gemüse essen. Das ist eigentlich eine Diät, die erste Diät, könnte man sagen, die in der Bibel auch festgehalten ist, die ein Mensch hier antritt. Aber Daniel erhofft sich aus dieser Diät als wohlernährt und gut aussehend herauszukommen. Er vertraut also, dass Gott übernatürlich eingreift in diese Realität, in seine Realität. Und das ist ja ein riesen Glaubensschritt. Und Gott nimmt natürlich gerne diese Treue an, diesen Gehorsam. Er freut sich darüber. Und was macht er? Er lässt diese jungen Männer wirklich besser aussehen, wohl ernährter sein. Und dadurch macht sich Gott groß. Und der Gott von Daniel wird direkt groß gemacht in diesem fremden Königreich. Und das ist toll zu sehen, wie dieser kleine Treue so eine große Auswirkung auch hat. Und ja, der König wird davon selbst auch informiert im Nachhinein. Er kriegt die Männer ja zu Gesicht nach 3 Jahren, als der Kämmerer letztendlich überzeugt ist, dass diese 10 Tage gefruchtet haben. Dann dürfen sie ja weiterhin sich so ernähren und sind schlau, sind intelligent, sie sind gesegnet von Gott. Und davon macht sich der König selbst noch ein Bild. Er möchte selbst wissen, was denn jetzt mit diesen Menschen, die er beauftragen ließ, seine Sprache zu lernen, die Schriften von ihnen zu studieren, was denn mit diesen Männern los ist. Und sie wurden um ein Vieles gesegnet. Sie wurden sehr stark gesegnet, sehen wir. Diese Jungs, die waren, oder die Männer, diese jungen Männer, sie waren um ein Zehnfaches weiser und besser im Rat zum König als seine Weisesten oder seine Traumdeuter und seine Wahrsager von dem ganzen Reich. Das Reich war ja nicht voller Kinder, sondern voller Erwachsenen, die studiert hatten, die wirklich gelehrt waren. Und diese lange Schulungen, die diese Erwachsenen hatten, sie waren 10-mal schlechter als das, was die unerfahrenen Jungs plötzlich hier drauf hatten. Und das ist bemerkenswert, wie Gott segnet. Also Gott segnet um ein Vielfaches Daniel. Er darf Gesichter und Träume erklären. Er war viel weiser als die meisten in dem Reich. Und auch seine Freunde wurden gesegnet. Daniel hat sein Leben eingesetzt. Seine Freunde haben davon auch profitiert. Sie wurden auch gesegnet, indirekt durch Daniel. Der Kämmerer, der konnte tolle Arbeit nachweisen. Er wurde auch gesegnet von Gott. Nebukadnezar war sehr gesegnet. Er hatte auf einmal Berater, die ihm über 43 Jahre lang dienten. Und Daniel selbst wurde sehr alt, über 90 Jahre alt. Und er hat in diesen 90 Jahren viel am Königshof bewirken können. Er hat wirklich den Namen Gottes groß machen können in Babylonien. Und das ist unser Gott, so ist unser Gott. Wenn wir im Kleinen treu sind, wird er uns umso treuer sein. Und er wird unsere Ehre und auch seine Ehre mehren um ein Vielfaches. Und deswegen möchte ich uns heute Mut machen, letztendlich uns zu überprüfen. Wo sind wir ungehorsam? Welche Gebote erfüllen wir vielleicht auch noch nicht? Oder wollen wir auch gar nicht hören, weil wir in diesen Geboten fallen? Es ist, jeder hat irgendwo seine Baustelle im Leben. Und ich möchte dir Mut machen, im Geringen treu zu sein. Fang klein an, weil dann wirst du auch im Großen dem Wort Gottes treu sein. Ja, wie können wir direkt dem Wort Gottes treu sein in den Großen, wenn wir nicht mehr die kleinen Sachen erfüllen? Ja, im Jakobus, auch ein unbeliebter Vers unter Christen, da steht: Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und dieser Vers ist sehr wichtig. Lasst diese Worte, die ihr heute Morgen gehört habt, nicht einfach nur in eine Schublade verstecken, sondern nehmt sie ernst, denn sie sind ernst, sie bestimmen euer Leben. Seid im Geringen treu. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Es bewirkt so viel Freude. Wir sehen in Daniel, er war im Exil, weit weg von seiner Heimat und er hat so viel Frucht erleben dürfen, so viel Tolles in der Beziehung zu Gott erleben dürfen, was ihn erbaut hat und wo er gesegnet wurde, immer und immer fort. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Erlebnisse haben. Und wir werden sie nicht haben, wenn wir diese Worte nicht erfüllen, wenn wir nicht die Bibel ernst nehmen. Denn die Bibel sind Gottes Worte und wir sollen uns ihnen unterordnen. Ja? Amen.